FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Was man wirklich gesehen hat, war wirklich dieser Ehrgeiz von der Mannschaft, dass sie versucht haben, wirklich nochmal die Punkte zu holen. Das fand ich super, atemberaubend.
Trotzdem toll. Wir haben trotzdem schön gespielt.
Das, was wir dieses Jahr alles abspulen, ist einfach nur super geil. Wenn es mal nicht zum Sieg reicht, gehe ich happy aus dem Scheitern. Das war nicht immer so. Wir hätten ein paar Chancen mehr nutzen können, aber Frankfurt war auch schon stark. Ne?
Sagen einige FC-Fans, die ich vor mein Mikro bekommen habe, nach dem Abpfiff des Top-Spiels am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Ich halte an der Stelle gleich mal fest, erstmal willkommen natürlich zu einer neuen Folge des Radio Köln FC Podcast. Also das mit den Topspielen, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird in dieser Saison. War jetzt der vierte Versuch, der erste zu Hause. Das Ergebnis ist das gleiche, eine Niederlage. Aber diese Fans, die ihr da gerade gehört habt, ja, den kann ich durchaus was abgewinnen. Vielleicht ging es euch ähnlich. Man konnte dann irgendwie doch auch wieder stolz sein auf die Leistung der Mannschaft hinten raus, weil sie nochmal alles versucht haben, weil sie fast noch mal zurückgekommen wären, einen Unentschieden gemacht hätten. Ein Tor hat gefehlt. Sonst hätten sie tatsächlich aus einem 1:4 noch ein 4:4 fabriziert. Aber happy bin ich jedenfalls dann auch nicht aus dem Stadion gegangen. Dafür ist es halt eine Niederlage, ne? Und du hast wieder keine Punkte geholt. Stagnierst gerade so ein bisschen auch in der Tabelle. Der FC weiter bei 14 Punkten, die immer noch sehr ordentlich sind. Nach 11 Spieltagen, Tabellenplatz 10. Aber klar, alle haben sich doch gewünscht, dass gerade nach dieser Derby-Niederlage der FC jetzt zu Hause wieder einen raushaut im Sinne von den Dreier in Köln belässt. Ja, dass du dich in der oberen Tabellenhälfte sogar festsetzen kannst, die nächsten drei Punkte für das Ziel Klassenerhalt holst, gegen einen natürlich starken Gegner, Frankfurt, Champions-Leaguist, und das nicht geschenkt, sondern weil es eine gute Mannschaft ist. Aber trotzdem, zu Hause, die Chance war da, gegen diese Eintracht den Heimsieg zu holen, statistisch sowieso belegt, denn da haben sie ja fast immer gewonnen in den letzten fast Jahrzehnten, kann man ja sagen, gegen Eintracht Frankfurt. Also statistisch hätte das eigentlich einen Heimsieg geben müssen oder zumindest mal ein Unentschieden. Aber es ist dann nun mal ganz anders gekommen und das trotz einer sehr, sehr frühen Führung. Reden wir gleich nochmal etwas ausführlicher drüber. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und Jan Thielmann, der gegen die Eintracht nach Verletzungspause sein Comeback gefeiert hat. Mit ihm habe ich mich nämlich heute nach dem Dienstagtraining am Geisbockheim zusammengesetzt. Wir haben ja knappe 20 Minuten gequatscht über das Frankfurt-Spiel, aber auch über all das, was du jetzt für die Zukunft noch positiv mitnehmen kannst, wo der FC sich dringend verbessern muss. Und wir haben natürlich auch über Jan Thielmann selbst gesprochen, ja, der ja mittlerweile schon fast ein FC-Urgestein ist. Er ist immer noch super jung, aber hat schon wahnsinnig viele Bundesligaspiele gemacht für den ersten FC Köln. All das hört ihr gleich. Jetzt aber erstmal nochmal die Höhepunkte aus diesem Samstagabend-Topspiel des ersten FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, damit wir alle nochmal auf dem gleichen Stand sind.
Temperaturen um 0 Grad, Frostgefahr in Müngersdorf. Aber der FC ist heiß. Und damit willkommen zum Topspiel am Samstagabend des ersten FC Köln gegen die Eintracht aus Frankfurt.
Ja, wir hatten diesen perfekten Beginn, gehen 1-0 in Führung.
Und dann treibt Heinz den Ball über die linke Seite, chippt ihn vorne rein, Ache, Vorzetterer, das Tor ist leer, Kaminski, Tor, Tor, Tor!
Das 1-0 spielt ihr da eigentlich auch in die Karten, haben aber nicht ganz so viel Zugriff bekommen, weil die Frankfurter schon auch sehr variabel in ihrem Aufbauspiel sind. Trotzdem war es aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es brennt lichterloh in unserem Strafraum, sondern Frankfurt hat den Ball gehabt und bis auf den Kopfball, aber von Burkhardt, glaube ich, jetzt noch nicht so irgendwie die Einschussmöglichkeiten gehabt.
Und dann der Pass zwischen den Linien. Götze dann links raus. Knauf schon in Flankenposition. Legt sich den Ball nochmal auf den rechten Fuß. Jetzt kommt der Ball auf Burkhardt und Schwäbe mit einer überragenden Parade. Marvin Schwäbe segelt durch die Luft und legt den Ball mit der linken Hand am Torpfosten vorbei.
Während wir dann auf unserer Seite nach dem Standard knapp am Pfosten vorbeiköpfen.
Kurzer Anlauf und der Ball kommt an den ersten Pfosten. Verlängert, knapp rechts am Pfosten vorbei. Joel Schmid
haben es die Frankfurter dann auch geschafft, eben mit dem Standard ins Spiel sozusagen zurückzukommen oder auszugleichen.
Ecke ist freigegeben. Chaibi, scharf rein. Und der Ball im Tor. Der Ball im Tor, 1:1. Theat mit dem Ausgleich in der 39. Minute.
Was mich aber ja, neben der Tatsache, dass es einfach ein Standard gewesen ist, etwas stört, ist, dass wir zwei unnötige Ballverluste hatten vorm 1:1 und eben vorm 2:1 erst recht.
Und jetzt auch nochmal so ein ärgerlicher Ballverlust von Sebulonsen. Die Chance für die Frankfurter gehalten. Schwäbe Nachschusstor.
Ich will die Außenverteidiger da nicht flach angespielt haben. Ich will gar nicht, dass sie sich da in irgendeiner Form schon freilaufen, weil du dann eigentlich keinen guten Spielvortrag mehr hast. Und dann, wenn du aber dort angespielt wirst, dann hast du sicherlich auch die Möglichkeiten, ja, einen Exitball in Richtung Ache zu spielen. Haben wir zweimal nicht gemacht und dann steht es 1:2 und es war bitter, auch mental.
Völlig unnötig. Da kassierst du mit der letzten Aktion hier das 1:2.
Ja, dann sind es einfach Fehler, wo wir Frankfurt ein Stück weit einladen, weil ich glaube, von denen kann man in der ersten Halbzeit auch nichts. Und dann tut's weh, eigentlich ordentliche Halbzeit, dann mit 2:1 zurückzulegen.
Wir haben ein bisschen angepasst und wollten natürlich erstmal in der zweiten Halbzeit nach und nach den Frankfurtern wieder dann auch wehtun.
Der FC kommt, Steilpass in den Lauf von Thiemann, Thiemann im Strafraum, Thiemann zu zentral, in die Arme, in die Fänge von Keeper Zetterer, den hat er nicht sauber erwischt, diesen Ball.
Haben aber das Spiel in kurzer Zeit aus der Hand gegeben, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass wir zu schnell, zu wild geworden sind. Wir haben es 3:1 und 4:1 in sehr, sehr kurzer Zeit kassiert, weil wir zu schnell irgendwie auf den Ausgleich gespielt haben.
Burkhardt wechselt raus auf die rechte Seite, Platz für Dorn, Lund muss zulaufen. Dorn geht ins Dribbling, Dorn zieht vorbei, hat jetzt die Flankmöglichkeit, da kommt der Ball, Burkhardt Tor. Perfekt ausgespielt. Genau das, was der FC nicht schafft bei seinen Kontern. Und Achtung, die Frankfurter kommen schon wieder über Knauf. Der steckt durch in den Lauf von Burkhardt. Burkhardt an der Strafraumgrenze. Burkhardt! Tor. Burkhardt 4:1, Doppelpack. Es lässt sich der FC da komplett auseinandernehmen.
Daran müssen wir arbeiten, weil auf Dauer, wenn man so viele Gegentore bekommt, wirst du keine Spiele gewinnen. Ich bin der Meinung, wir machen dann einfach zu viele einfache Fehler, die aktuell dann auch eiskalt bestrafen.
Dann, als wir nichts mehr zu verlieren hatten, hatten wir heute wirklich eine tolle Bank, die auch egal, unabhängig von irgendwelchen Spielständen, immer das den Menschen auch zeigen will, hey, es lohnt sich, hier ins Stadion zu kommen.
Waldschmidt, Doppelpass, Bülter mit der Schuss, Tor! Torbilder, 83. Minute. Geht doch noch was.
Wir haben vor der Saison ein Versprechen abgegeben, dass wir unabhängig von irgendwelchen Spielständen, unabhängig vom Gegner, uns den Allerwertesten bis zum Schluss aufreißen werden. Und das machen die Jungs.
5,5 Minuten noch. Lutz, Elmaler wieder auf der linken Seite. Kaminski, steckt gut durch. Elmaler! Pfosten! Pfosten, Elmaler! Packst du's? Der hat schon reingeguckt zum 3:4. Kein Abseits. Der Ball jetzt wieder im Spiel. Marte, Johannesson. Links raus, viel Platz für Kaminski. An der Linie lauert wieder Elmaler. Kaminski marschiert. Jetzt der Pass auf Elmaler, der in den Rückraum auf Lund. Lund wieder auf Elmaler. Flanke kommt, Waldschmidt, Tor, 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 Tor! 3:4 nur noch, 3:4! Waldschmidt mit dem Kopf zum 3:4!
Ja, da haben wir schon noch ein bisschen dran geschnuppert. Man hat dann auch gemerkt, der Glaube kommt zurück, auch im Stadion. Wenn man ehrlich ist, haben wir auch schon dann noch ein, zwei richtig gute Chancen. Aber ja, am Ende haben wir schon verdient verloren.
Nochmal Einwurf, FC, nein, jetzt der Abpfiff! Von Florian Bartstübner. Und damit gehen die 3 Punkte nach Frankfurt.
Wer weiß, wenn das dritte einen Ticken früher gefallen wäre, was noch möglich gewesen wäre, aber hätte, wäre, wenn. In Summe haben wir verloren, deswegen sind wir einen Ticken enttäuscht. Aber es gilt, die positiven Aspekte mitzunehmen und nach Möglichkeit in Bremen dann auch wieder ins Punkten zu kommen.
Ja, da wäre ich für. Zumindest mal einen Punkt mitnehmen. aus dem Weserstadion nach Köln. Das wäre durchaus eine gute Idee und ich glaube, oder ich weiß, das sieht auch Jan Thiemann nicht anders, mit dem ich habe es angekündigt, am Geisbockheim heute, sprich Dienstag nach der Vormittagstrainingseinheit zusammengesetzt habe, ja, um nochmal dieses Frankfurt-Spiel Revue passieren zu lassen. Ihr habt es nochmal gehört, da war einiges los. Es ging hoch und wieder runter und dann wieder hoch, aber nicht hoch genug. Aber eben auch immer mit dem Blick nach vorne. Und selbstverständlich geht es auch um Jan Thiemann selbst, das, man muss es im Grunde schon so sagen, FC Urgestein mittlerweile. Ja, ein Spieler, der so ein bisschen auf dem Pfade von Jonas Hector wandelt, zumindest was die Vereinstreue betrifft. Aber hört selbst, was er zu all dem zu sagen hat. Hier das Interview mit Jan Thiemann. Ja, Jan, lass uns noch mal kurz zurückgucken aufs Heimspiel gegen Frankfurt. Am Ende steht da ein 3:4. Ist das so ein Spiel, weil es ja so achterbahnmäßig hoch und runter ging während der 90 Minuten, über das du noch lange nachdenkst und vielleicht auch ein bisschen damit haderst? Ihr geht früh in Führung, bekommt dann zweimal einen Doppelschlag, hinten raus dann aber fast noch das Unentschieden geholt.
Ja, also hadern tut man eigentlich immer nur direkt nach dem Spiel und einen Tag danach. Ich glaube, dann muss man es einordnen, egal ob man jetzt gewonnen hat oder verloren hat, in dem Fall verloren, muss man es in eine Schublade stecken und ja, muss man weitermachen. Aus Niederlagen lernt man ja bekanntlich meist mehr als aus Siegen.
Frühe Führung durch Kaminski. Müsst ihr euch dann vielleicht den Vorwurf machen lassen im Nachgang, dass ihr nicht konsequent versucht habt, aufs zweite Tor zu spielen?
Ja, also klar, im Nachgang kann man immer sagen, hätten wir mal besser, aber ich glaube, das Problem war, dass wir die zwei Gegentore bekommen haben vor der Halbzeit. Mhm. Das war so ein bisschen der Genickbruch erstmal für uns. Nachdem wir das erste Tor kassiert haben, hätten wir uns definitiv stabilisieren müssen, dann mit 1-1 in die Pause gehen müssen oder ja, vielleicht noch aufs zweite gehen, aber auf jeden Fall nicht das zweite kassieren. Das war so ein bisschen, ja, hat die Stimmung in der Kabine dann sehr getrübt.
Ist das eine Konzentrationssache, dass ihr wieder, ähnlich wie im Derby, kurz vor der Pause dann die Gegentore kassiert, dass man gedanklich unbewusst schon in der Kabine ist?
Ja, ich glaube,
woran liegt das?
Beim ersten Tor war es, glaube ich, einfach, also Standard ist, ja, gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, wo kommt der Ball hin, wo landet der Ball. War ein guter Kopfball, deswegen kommt er am Ende unhaltbar rein. Das zweite Tor ist dann definitiv, glaube ich, eine Folgereaktion. Dann ist man ein bisschen verunsichert, dann spielt man nicht mehr so klar wie vor dem Gegentor und ja, dann hätten wir uns gewünscht, dass wir mit 1-1 wenigstens in die Halbzeit gehen, um dann ja eine bessere Ausgangslage zu haben.
Marius Bülter hat nach dem Spiel gesagt, wir machen im Moment zu einfache Fehler. Jetzt nicht nur gegen Frankfurt, hat das Derby auch mit reingenommen. Siehst du das ähnlich?
Ja, klar. Also Fußball ist ein Fehlersport, die Mannschaften leben von Fehlern. Genauso leben wir von den Fehlern von anderen. Die müssen wir minimieren. Aber ich glaube, im gesamten Spiel kann man es nicht vermeiden, dass man Fehler macht. Dann müssen die anderen da sein und die ausbaden. Deswegen müssen wir schauen, dass wir es entweder die Fehler minimieren oder halt dann die Anschlussfolgeaktionen komprimieren.
Ja, und positiv rausstreichen kann man definitiv. Ihr habt wieder nicht aufgegeben, ihr habt nochmal hinten raus alles versucht und ihr seid gerade auch über die Einwechslung immer in der Lage, noch Tore zu schießen. Ne? Also das sah schon nochmal gut aus da in den letzten 10, 15 Minuten.
Ja, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison. Wolfsburg war so ein Spiel, Mainz haben wir spät getroffen. Also das Spiel wird immer länger durch die Nachspielzeiten. Deswegen hat man vielleicht, wenn man in der 85. das Erste macht, hat man dann doch noch 10, 15 Minuten Zeit anstatt nur die 5 Minuten. Deswegen, dessen sind wir uns bewusst und ja, wir sind hinten raus gut.
Ist das was ihr inzwischen auch wirklich auf dem Feld dann selbst beim 1:4 im Kopf habt? Pass auf, wenn wir jetzt ein 2:4 machen und mit den Jungs, die da von der Bank kommen, geht vielleicht doch noch was.
Klar, und dann bist du im eigenen Stadion und auf einmal zündest du wieder das Stadion an. Man hat, glaube ich, gemerkt, dann, dass die Jungs wieder da waren, auch auf der Tribüne und alle waren wieder in der euphorisierenden Stimmung und dann fällt's Dritte und dann glaubt man doch noch ans Vierte. Ist uns leider nicht gelungen, das war auch ein kleiner Schlag, aber ja, definitiv nehmen wir das mit und dass wir für die letzten 15 oder 20 Minuten doch immer noch
sind. Man hatte das Gefühl, vielleicht 2 Minuten länger wäre es 4:4 gefallen, oder?
Ja, klar. Also da ist alles möglich. Dann auf einmal denkt Frankfurt wieder nach, schwimmt hinten ein bisschen. Deswegen,
Du weißt, wie es in Köln ist. gewinnt der FC zweimal in Folge, ist die Euphorie riesengroß. Verliert er zweimal in Folge, wie es jetzt leider passiert ist, dann werden einige nervös. Wie sieht es bei dir aus? Müssen wir uns Sorgen um den FC machen oder ist das einfach eine völlig normale Entwicklung für einen Aufsteiger, dass er auch mal zwei Spiele verliert?
Wie du gesagt hast, Aufsteiger, da ist man, wie der Trainer auch schon gesagt hat, Underdog in den meisten Spielen und wir müssen schauen, dass wir wieder die Grundtugenden auf den Platz bekommen, die uns gerade in den ersten Spielen richtig stark gemacht haben, aber zwei Spiele in Folge verlieren, ist in der Bundesliga definitiv kein Beinbruch.
Ja, und wenn wir uns die Siege angucken, die ihr geholt habt, die waren ja durchaus auch alle knapp, ne? Also Mainz, Hoffenheim auch vom Ergebnis her nur mit einem Tor gewonnen, aber auch Freiburg, HSV, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern, waren ja schon Phasen im Spiel, hätte durchaus auch mal in die andere Richtung kippen können, ne? Also
klar, genauso.
Bei euch müssen einfach dann auch viele Momente zusammenkommen, ne? Damit ihr einfach Bundesligaspiele gewinnen könnt.
Ja, aber ich glaube, das ist bei anderen Mannschaften nicht anders. Ja. Also ich meine, wenn Gladbach die zwei Elfmeter nicht bekommt, dann läuft das Spiel auch nochmal anders. Mhm. Oder also das ist halt immer so Fehlersport und da muss halt an einem Tag gegen richtig gute Gegner muss halt mehr zusammenkommen als gegen vermeintlich schwächere Gegner.
Du hast dein Comeback gefeiert gegen Frankfurt. Wie hast du dich auf dem Platz gefühlt?
Ja gut, der Trainer gibt mir ein gutes Gefühl. Ich war 4 Wochen raus, durfte direkt wieder starten. War natürlich ein positives Gefühl vom Trainer an mich. Und ja, das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Und definitiv war es jetzt nicht mein bestes Spiel, aber ein Spiel, auf das ich aufbauen kann, gesund geblieben, darum geht's. Und ja, die eine Aktion vorne habe ich mir 10.000 Mal noch Gedanken drüber gemacht, hätte ich natürlich besser machen müssen, noch einen Schritt gehen müssen und kam nichts bei rum.
Aber dass du selbst abschließt, würdest du sagen, ist schon die richtige Entscheidung, hättest du noch vielleicht 2 Meter noch machen müssen oder hättest du vielleicht sogar noch links rüberlegen können? Bin mir nicht mehr sicher, irgendwer war glaube ich noch mitgelaufen, aber auch nicht so richtig in
Position. Ja genau,
und dann
kam ich glaube Koch war es von links, deswegen war ich mir nicht mehr sicher, soll ich den einen Schritt noch machen? Und dann hatte ich die Gedanken, okay, wenn Koch dann den Ausfallschritt macht, dann könnte er den Ball noch blocken, deswegen habe ich abgeschlossen. Aber ich glaube, der Reggie wirft es mir nicht vor, weil er ist Stürmer und er weiß, wenn man in einer guten Position ist, darf man abschließen.
Genau. Was das Physische anbetrifft, Trainer hatte schon bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, der Jan war jetzt zwar ein bisschen raus, aber der ist fit.
Ja, davon lebe ich. Also ist meine... ein bisschen mein Trumpf, die körperliche Physis und die Laufstärke, deswegen, also da war es für mich nur ein paar Tage, die ich Ruhe hatte und danach ging es auch schon wieder ins Laufen und deswegen habe ich da, glaube ich, physisch nichts verloren.
Die Muskelverletzung, kam die so ein bisschen auch für dich überraschend, so aus dem Nichts? Also du hattest zu Beginn deiner Karriere ja öfter mal Probleme mit der Muskulatur, aber jetzt warst du ganz lange verletzungsfrei, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja genau, also ein paar Sachen habe ich selber auch angepasst, geschaut, woran hat es gelegen, Vorbereitung, Nachbereitung vom Training, vom Spiel und dann haben wir im Nachgang geschaut, woran es vielleicht gelegen hat und ja, dann haben wir ein paar Komponenten gefunden, die vielleicht ein bisschen erhöht waren als die Wochen davor und um es da vielleicht ein bisschen drauf zurückzuführen, aber ich meine, kleine Muskelverletzungen bleiben im Fußball leider nicht aus und sage immer lieber mal ab und zu eine kleine als dann was Größeres. Ich hatte auch schon einen Sehnenabriss, das war definitiv dramatischer.
Ja. Aber wenn man raus ist, immer blöd und du warst ja auch richtig gut drauf, bist super reingekommen in die Saison. 2-mal getroffen, 2 Tore vorbereitet.
Ja.
Tut dann doppelt weh?
Ja, tut doppelt weh, aber ist natürlich dann, dann freut man sich natürlich wieder zurück zu sein und man hofft dann natürlich daran anzuschließen, jetzt die nächsten Spiele, die kommen, werden definitiv auch wieder spannende Spiele, Spiele, in denen wir uns aber auch definitiv was ausmalen und wo wir versuchen, die nächsten Punkte wieder einzufahren.
Und war es vielleicht sogar dreifach bitter, weil du diesen Viererblock mit Dortmund, Bayern, dem Derby verpasst hast, HSV auch noch dabei. Das sind natürlich schon Knallerspiele, ne?
Klar, da tut das Derby mir am meisten weh, weil es auch für die Fans eine riesen Bedeutung hat. In einem Pokalspiel gegen Bayern ist natürlich ein Highlightspiel. Aber da hat man sich jetzt vorher auch nicht so viel ausgemalt. Aber ich meine, hätte man das Derby gewonnen, dann wäre es schon Ausrufezeichen gewesen. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt die nächsten Spiele, die auch Bundesligaspiele sind, genauso wertvoll wie die anderen Spiele.
Ja, aber nochmal kurz Derby. War auch kurz in der FC-Doku zu sehen. Du hast zumindest versucht, noch als Anpeitscher zu fungieren. Hat dann leider nicht ganz geklappt.
Hat leider nicht technisch, ganz geklappt. Habe ich die wenigsten Jungs erreicht dann am Ende vielleicht. Aber ich glaube, an mir hat es nicht gelegen.
Ansonsten bist du aber auch in der Kabine durchaus für Stimmung zuständig, ne? Bist du immer noch der DJ?
Musik mache ich immer noch. Stimmung ist man, wird man natürlich durch, dadurch, dass man länger jetzt dabei ist und ein bisschen älter wird, hat man dann doch auch eine wichtigere Rolle in der Kabine.
Wonach wählst du aus, was gespielt wird in der Kabine, oder ist das immer die gleiche Playlist?
Es ist eine Playlist und je nachdem, Deutsch, Englisch, wir haben ja auch ein paar englischsprachige Spieler, ja, wonach mir zumute ist.
Gibt es auch mal Beschwerden von Mitspielern? Oder
gibt keine Beschwerden.
Werden die einfach ignoriert?
Ja, manche Leute hören ihre eigene Musik mit Kopfhörern. Das nehme ich dann als Beschwerde einfach mal hin.
Du bist jetzt seit 8 Jahren im Verein, fast 6 Jahre lang Profi. Ich habe nochmal nachgeguckt, 167 Spiele gemacht für den ersten FC Köln. Das ist schon krass, oder? Wie die Zeit verflogen ist. Also, du hast doch gerade erst dein Debüt gefeiert gegen Leverkusen. 14. Dezember war es, 2019.
Ja, ist jetzt schon ein bisschen was her. Hier hat sich einiges getan, sowohl in der Mannschaft, rund um den Verein, andere Führungen etc. Also ja, da habe ich schon einiges erlebt in den Tagen. Aber ja, freue mich immer noch, jeden Morgen hier hinzukommen.
Fühlst du dich mit jetzt 23 Jahren immer noch als junger Spieler oder bist du so ein Mittelspieler? Es gibt ja durchaus noch ein paar ältere Kandidaten, aber der Jüngste bist du halt auch nicht mehr.
Nee, aber also
Wie ordnet man sich da ein in dem Gefüge?
Das ist relativ einfach. Hier gibt es immer viel zu tragen auf dem Platz und da haben die jüngsten Spieler müssen tragen. Da zähle ich immer noch dazu, deswegen fühle ich mich noch sehr jung.
Okay, aber es gibt noch einen 4 Jahre Jüngeren, der im Moment für Furore sorgt. Auf der gegenüberliegenden Seite von links, Said Elmala. Ihr wart heute im Abschlussspiel oder in der Spielform auch zusammen in einem Team. Hattet aus meiner Sicht zumindest richtig viel Spaß zusammen. Wie versteht ihr euch? Und wie nimmst du den Hype um ihn wahr?
Ja, sehr gut. Said ist ein guter Junge. Sowohl auf dem Platz, das, was jeder immer im Stadion sieht, aber auch neben dem Platz hier beim Training. Er weiß, was er kann und er weiß auch, wann er es abrufen muss und wie er uns helfen kann. Deswegen, ich glaube, dem stehen alle Tore offen und das wünscht man sich natürlich einen Mitspieler, der dann durch die Decke geht und das kann ich nur sagen. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei, hoffentlich läuft alles drumherum, weil auf dem Platz mache ich mir keine Sorgen bei ihm.
Und gibt der 23-Jährige dem 19-Jährigen dann auch Tipps oder braucht er das gar nicht?
Nee, der spielt frei auf, aber wenn er was hat, weiß er, dass er kommen kann, weiß er aber auch, dass er zu allen anderen kommen kann. Ich glaube, da geht es gar nicht eher ums Fußballerische, sondern eher um die Fans, um Fankulturen und wie Sachen ablaufen hier im Verein. Und das ist wichtiger bei ihm, weil das auf dem Platz, das regelt er auch ohne meine Tipps.
Ja, und überhaupt vorne habt ihr einige Zocker jetzt dazu bekommen, nicht nur Said, auch Jakub Kaminski, Marius Bülter, Ragnar Ache. Wie viel Bock macht das, da vorne zu zocken?
Ja, unfassbar viel. Wie du gerade im Training gesehen hast, es macht einfach Spaß mit den Jungs. Kannst du aufstellen, wen du willst und du bist dir sicher, die Jungs werden ihre Leistung abrufen. Kuba spielt eine Weltklasse-Saison. Bülti war jetzt ein bisschen was raus, aber davor hat er auch abgeliefert. Der Reggie, der kam jetzt die letzten Spiele, hat getroffen. Deswegen, also da kann man auch alle anderen zählen. Der Waldi, der kam rein, hat getroffen. Kainzi gibt seinen Impact fürs Spiel. Also wir haben da vorne wirklich gute Jungs und ich glaube, da gibt es viele Konstellationen, wie wir auflaufen können und bei jeder kann man sich sicher sein, dass offensiv auch viel gearbeitet wird und dann mit dem Ball einiges gut läuft.
Und dir tut's schon gut, dass du jetzt auch wieder vorne rechts ran darfst, dass sich der Trainer da aufstellt. Ne? Es ist einfach deine Position, oder?
Ja, da macht man sich weniger Gedanken ums Verteidigen, mehr ums Angreifen und Tore schießen macht im Fußball mir dann doch mehr Spaß. Aber auch das Verteidigen, also ich bin immer jemand, der tut das Beste, was fürs Team gut ist. Und in dem Fall war es halt die letzten Jahre öfter mal so, dass wir auf der rechten Verteidigerposition dann ab und zu mal Spieler gebraucht haben. Und da bin ich aber jetzt nicht abgeneigt, wenn es nochmal dazu kommen sollte, zu sagen, nee, das mache ich auf keinen Fall. Weil wenn der Trainer mich hinten rechts braucht oder hinten links oder im Tor, dann mache ich es auch.
Du hast noch Vertrag bis 2028. Dann hättest du so ungefähr 10 Jahre voll. Wärst da auf den Spuren von Jonas Hector. Könntest du dir einen ähnlichen Weg da vorstellen? Quasi auch so eine Kölner, wie soll man es nennen, Legende, also einer, der wirklich seine Karriere bei einem Club verbringt.
Ja, also von Jonas erstmal bin ich ganz weit entfernt, also da ist fußballerisch, ist da eine Riesenlücke, hat Nationalmannschaft gespielt, hat über Jahre war etablierter Bundesligaspieler, der Beste auf der Linksverteidigerposition. Deswegen, da stelle ich mich definitiv in den Schatten und das mache ich auch gerne. Aber natürlich 10 Jahre bei einem Verein, das ist was Besonderes, ein Meilenstein und alles, was danach kommt, schauen wir. Und ja.
Und der FC bedeutet dir, aber das kann man, glaube ich, festhalten, schon eine ganze Menge. Ne?
Ja,
über all die Jahre, du warst auch vorher als Fan im Stadion. Ist das nochmal mehr gewachsen jetzt über die Zeit?
Ja, ist mein Lieblingsverein und ist mein Lieblingsverein geblieben. Deswegen, man bekommt immer, wenn man hier dann plötzlich spielt und auch als Profi, bekommt man immer nochmal einen anderen Blickwinkel auf Bundesliga, auf Vereine. Aber der 1. FC Köln ist und bleibt mein Lieblingsverein.
Ja, du hast zu Beginn gesagt, dass du schon jetzt in den Jahren viel erlebt hast mit dem FC, gute wie schlechte Zeiten. Ja, also Abstiege, aber auch Aufstiege und Conference League auch schon gespielt. Wäre das nochmal so ein Wunsch, ein Ziel mit dem FC? Ich will jetzt wirklich nicht anfangen, hier rumzuträumen. Ne? Ihr seid Aufsteiger, jetzt zurück in der Bundesliga, alles gut. Aber träumen darf man ja. Wäre schon schön, das nochmal zu erreichen, oder?
Klar, das darf man auch keinem Fan wegnehmen, zu träumen. Ja. Deswegen, unser Ziel ist es, sich natürlich etablieren in der Bundesliga, die Klasse halten, alles, was danach kommt. Ja, ist ein Bonus für uns und natürlich international spielen macht einfach Spaß, ist einfach schön unter der Woche zu kicken, deswegen hier hat man schon einiges, oder ich habe schon einiges erlebt hier.
Was sind deine persönlichen Ziele, wo möchtest du dich noch verbessern? Ich habe nochmal geguckt, also 167 Spiele hatte ich schon gesagt, 13 Tore, ist das vielleicht so ein Ding, dass du einfach noch öfter treffen willst?
Ja, natürlich, also ein Offensivspieler definiert sich natürlich auch ein bisschen über seine Tore und seine Vorlagen. Habe eine Zeit lang auch, wie eben gesagt, auf der Rechtsverteidigerposition gespielt und will aber jetzt natürlich offensiv wieder angreifen, Tore machen, Tore vorbereiten, der Mannschaft helfen, in erster Linie gesund bleiben, weil ohne die Gesundheit kann man auch keine Tore machen. Deswegen, ja, das sind so kleine Ziele, aber ich sag halt immer, also meine Priorität ist natürlich mein Körper pflegen und gesund bleiben.
Vielleicht kommt ein Treffer schon am Samstag drauf. Ihr fahrt nach Bremen. Wie schwer wird das? Ja. In der Tabelle liegt er fast gleich auf.
Ja, das ist unangenehm, da an einem Samstag in Bremen zu spielen, gerade bei den kalten Temperaturen. Aber wir freuen uns aufs Spiel. Wird wahrscheinlich ein anderes Spiel als gegen Frankfurt. Wir müssen schauen, wie eben schon erwähnt, dass wir defensiv Stabilität gewinnen, offensiv nochmal was drauflegen und dann bin ich guter Dinge für Samstag.
Was wäre so das Ziel oder der Wunsch unterm Weihnachtsbaum, dass ihr dann schon die 20-Punkte-Marke geknackt habt?
Der Wunsch ist es, jedes Spiel zu gewinnen, am liebsten mit 10-0. Aber realistisch natürlich die 20-Punkte-Marke, die wäre für uns schon top. Wäre eine richtig gute Ausgangslage. Und ja, da bin ich aber trotzdem sehr optimistisch, dass wir es schaffen.
Alles klar, viel Erfolg, danke dir.
Danke.
Jan Thielmann. Und für diese 20-Punkte-Marke, zu der noch 6 Punkte fehlen, hat der FC noch 4 Spiele Zeit bzw. die Möglichkeit, da Punkte zu holen. Angefangen jetzt Samstagnachmittag mit Werder Bremen, dann folgt das Heimspiel gegen den FC St. Pauli, dann geht's zum Kleinderby nach Leverkusen und dann kurz vor Weihnachten, 20.12., nochmal ein Heimspiel gegen den Ex-Trainer, gegen Steffen Baumgart, gegen Union Berlin. Da sind durchaus Spiele dabei, wo der FC punkten kann. Im Grunde hat er doch in jedem Spiel die Chance, wenn sie alles raushauen und das ein oder andere dann vielleicht auch mal etwas glücklich auf deine Seite fällt, sind Punkte möglich auch in Leverkusen. Aber jetzt, eins nach dem anderen, konzentrieren wir uns erstmal auf das Auswärtsspiel im Weserstadion bei Werder Bremen. Die Bilanz, ich will das gar nicht weiter ausführen, die ist nicht berauschend in Bremen. Da hat es nur ganz, ganz wenige Auswärtssiege gegeben. Immerhin mehr Unentschieden. Auch ein Punkt wäre was wert. Aber schauen wir mal, was das gibt am Samstagnachmittag. 15:30 ist Anpfiff im Weserstadion und ihr könnt wie immer live dabei sein. Entweder die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit über das Radio Köln FC Radio, klickt euch rein, fc-radio.de, über die FC Homepage könnt ihr euch reinklicken oder natürlich auch über die FC App. Und wer in Ausschnitten live dabei sein will, zumindest bekommt ihr da das Wichtigste dann live mit. Der ist bestens im Programm von Radio Köln aufgehoben. Die Kollegen schalten wie immer, wie ihr das kennt, von Köln ins Stadion zu mir. Also, Ich hoffe, wir haben eine Verabredung. Samstag 15:30 Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Bis dahin, madet Jod.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.